Es geht heute um Treue, und Treue ist ein kurzes Wort, das so schnell über die Lippen geht, schnell gesagt ist, es ist kurz, prägnant, und vielleicht meinen wir auch manchmal, es bringt es auf den Punkt, was wir gerade meinen oder ausdrücken wollen. Ein kurzes Wort, aber ein Wort, das so komplex ist, wie ich gemerkt habe in der Vorbereitung, dass eine Predigt eigentlich nicht ausreicht, um zu sagen, was es zu Treue zu sagen gibt. Dennoch will ich versuchen, ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Als ich mir so Gedanken gemacht habe über die Treue, kamen mir so bestimmte Erlebnisse oder Ausdrücke in den Sinn. Ich weiß nicht, wer von euch den Ausspruch schon gehört hat, wenn Leute sagen, ich will mir treu bleiben. Ich will mir treu bleiben. Egal was passiert, egal welche Umstände mich umgeben, ich will mir treu sein. Oder dann gibt's, oder so habe ich es für mich so herausgefunden, für mich gibt es dann Treue in Beziehung. Klar, vielleicht denkt man da auch als erstes dran, so Ehe, aber auch Freundschaften, die Familie. Beziehungen, in denen Treue immer wieder ein Thema wird. Aber ich habe auch gemerkt, irgendwie Treue gibt es nicht nur in Beziehungen, sondern manchmal nennt man auch jemand treu, wenn er irgendwelche Dinge tut. Er ist treu in dem, was er tut. Er ist treu jeden Morgen bei der Arbeit. Er ist treu immer zur rechten Zeit. Oder jemand zahlt treu pünktlich seine Rechnungen. Aber treu, habe ich gemerkt, hat für mich nicht nur diesen Beziehungsaspekt, sondern auch oder Sachen, die man tut, sondern auch diese Sache, was ich sage. Es sind nicht nur Sachen, die ich tue, sondern auch Dinge, die ich sage, die mich treu machen. Wenn die Sachen, die ich sage, verlässlich sind. Eine Person, die wahr ist, authentisch ist, hat für mich auch was von Treue. Auf ihn kann ich mich verlassen. Wenn er was sagt, dann macht das auch. Doch wie reden wir mit Kumpels über Treue? Und was wird uns so in den Medien jeden Tag neu eigentlich über Treue so gesagt oder vorgelebt? Weil drüber nachdenken ist immer das eine. Der Alltag ist manchmal was ganz anderes. Und ich habe gemerkt, wenn ich so meine Gespräche oder so die Sachen angucke, die ich da im Internet oder so konsumiert habe, da wird Treue, meine ich, so ein bisschen belächelt. Wenn man dann sagt, hey, ich heirate, was? Heiraten? So früh? Eine Person für dein ganzes Leben? Echt? Dein Ernst? Vor einem Jahr war ich voll in der Vorbereitung auf die Hochzeit, und dann habe ich mir im Internet so Filmchen angesehen von Hochzeiten aus England oder aus Amerika, wo sie so Reden halten. Da ist es gang und gäbe, dass wenn man am Abend zusammensitzt, dass es Reden gibt über das Brautpaar oder für das Brautpaar. Und da, ich weiß nicht, ob das den Leuten so bewusst war, kam immer wieder dieser Spruch, hey Buddy, voll gute Wahl für deine erste Ehe, voll toll gemacht. Ah ja, super Sache. Das klingt nach einem richtig verheißungsvollen Leben zu zweit. Oder dann gerade das ganz andere. Treue als Begriff der Perfektion. Hey, wenn er mir nicht treu ist, dann bin ich ihm auch nicht treu, weil ich habe das Beste verdient. Und wenn irgendjemand oder irgendetwas mir untreu ist, dann wechsle ich es einfach. Wenn in der Beziehung irgendwas nicht funktioniert, hey, dann kann er meinetwegen gehen, das muss ich mir nicht geben, hier ist die Tür. Oder wenn irgendwas meinen Ansprüchen nicht entspricht, dann tausche ich es halt eben aus. Treue. Ist es wirklich Treue, was wir da miteinander kommunizieren oder was wir da erleben? Das sind jetzt auch so meine Interpretationen, und vielleicht erlebt ihr es auch ein bisschen anders. Aber das ist so das, was mir begegnet im Alltag mit Treue. Ich habe mich dann mit dem Wort Treue ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Und als erstes dachte ich, ich gehe jetzt einfach mal den Duden befragen zum Begriff Treue. Und ja, der ist auch sehr interessant gewesen. Es kam nämlich fünfmal untereinander, stand dann da Treue. Und ich dachte, fünfmal untereinander Treue, warum? Haben die einen Rechtschreibfehler? Eine halbe Stunde vorhin haben sie noch gesagt, die Seite kann nicht aufgerufen werden wegen Erneuerungsarbeiten. Und dann kommt da fünfmal Treue und ich denke so, hä? Dann habe ich da drauf geklickt und jedes Mal, wenn ich Treue anklickt habe, kam eine andere Definition, so wie ich es am Anfang gemacht habe, eben einmal Beziehung, einmal was ich tue. Und da kamen dann immer so Synonymen mit, gerade bei Beziehungen, da waren zum Beispiel Loyalität oder dass Treue ein Begriff ist, der eben nicht an Zeit gebunden ist für die erste Ehe, sondern der beständig ist und anhält. Treue ist nicht ein Begriff, den man nimmt einfach für jetzt musst du mir treu sein, sondern Treue ist was Beständiges. Und bei den Taten kamen so Worte wie über Verlässlichkeit, rechtzeitig sein, Versprechen einlösen, das tun, was man sagt. Aber jetzt mal zu unserem Schatz. Was genau da dran ist jetzt der Schatz der Treue? Ja, es ist schön, beständig und so, es klingt alles gut. Aber warum ist es genau ein Schatz unseres Glaubens? Was macht jetzt da der Unterschied? Tatsache ist, Treue ist ein großes Wort und Treue ist etwas, was ich mir ganz persönlich in meinem Leben sehr wünsche. Ich merke aber auch, dass es mir Respekt einflößt, weil Treue zu verlangen ist die eine Seite, Treue zu geben die andere. Wenn ich Treue erwarte, dann muss ich doch auch fähig sein, Treue zu geben. Und da merke ich, wird es irgendwie eben dann heftig. Ich merke, dass ich Treue aber brauche, weil sie gibt mir Halt. Zu wissen, dass wenn ich eben mal auf gut Deutsch Scheiße gebaut habe, dass die Leute nicht mir den Rücken zukehren, dass meine Familie mich trotzdem annimmt, mit mir redet, versucht mich wieder aufzupäppeln, Freunde zu haben, die bereit sind, mit mir darüber zu reden, was da schiefgelaufen ist. Das sind Sachen, wo ich merke, ich brauche das. Ich brauche Leute, wo ich weiß, die sind mir treu, auch in Zeiten, wo ich es vielleicht nicht so sein kann. Ich merke, dass ich weder von mir noch von anderen erwarten kann, dass wir immer und überall in allem, was wir tun, treu sind. Denn seien wir ehrlich. Jesus hat uns das schon sehr drastisch vor Augen geführt oder schon so gesagt in Matthäus 5, 28. Wenn eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Was hat das jetzt mit Treue zu tun? Jesus sagt da ganz und deutlich, dass wir nicht erst bei der Tat anfangen, untreu zu werden, sondern es anfängt schon in Gedanken, dieses Spiel zu treiben. Dass wir schon in Gedanken anfangen, untreu zu werden. Und wenn das wirklich so ist, dann kann mir niemand sagen, oder es würde mir sehr schwer fallen, zu glauben, dass jemand es schafft, in Gedanken nie die Treue zu brechen. Jesus hat uns doch da überführt. Er weiß, Gedanken, die werden irgendwann zu Taten. Das, was wir uns hier immer wieder sagen, irgendwann rutscht es ins Herz. Und dann wird es zur Tat. Wer von uns kann behaupten, dass er nicht schon mal in Gedanken untreu wurde. Es muss jetzt nicht Ehebruch sein, wie in diesem Beispiel, aber es kann auch Neid und Hass sein, die uns dazu getrieben haben, irgendwelchen Leuten etwas Ungutes zu wünschen. Vielleicht sie sogar zu verfluchen, ich hoffe es nicht, aber einfach so ganz böse Sachen über Leute zu sagen. Und in dem Ganzen kommt Gott ins Spiel. Wenn es um Treue geht bei Gott, dann hat es nochmal einen ganz anderen Aspekt. Warum? Wir haben letzte Woche gehört, dass unser Gott eben mit dieser Schwäche und mit unserer Unfähigkeit, perfekt zu sein, rechnet. Thomas hat es letzte Woche beim Thema Barmherzigkeit uns lange und deutlich vor Augen geführt, dass Gott eben anders ist und dass er weiß, dass wir Dinge nicht hinkriegen. Deshalb gibt es einen großen Unterschied zwischen der perfekten Treue und der Treue Gottes. In der Bibel steht in 2. Mose 34, 6, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Wenn wir also Fehler machen und wenn wir untreu werden und eben diesen großen Anspruch, Loyalität ständig treu zu sein, nicht gerecht werden, so ist jemand da, wo sagt, hey, ich weiß das, aber ich habe da auch einen Weg raus. Und deutlich wird es an der Geschichte, an einer der Geschichten im Alten Testament, und zwar an der Geschichte vom David. Einige von euch kennen die Geschichte nur zu gut vom David. Dieser super Typ, der es geschafft hat, die Karriere vom Schafhirten zum großen König, der Wahnsinniges geleistet hat, der es geschafft hat, als kleiner, junger Typi einen großen, mächtigen Krieger mit einem Steinwurf zu schlagen, der es geschafft hat, viele, viele Völker einzunehmen und sein Reich zu vergrößern, der viel Macht hatte und ein Riesentalent, wenn es um Singen ging. Und Gott hat ihn reich beschenkt. Doch dieser David, der hatte eben auch eine andere Seite. Oder es gab da eine Geschichte, die nicht so glorreich verlaufen ist. Und das war die Geschichte mit der Bathseba. Und zwar ging die so, dass der David an einem Tag sich herausbegab auf seine Terrasse oder auf das Dach seines Palastes und da so um sich herging. Und dann sah er auf dem anderen Dach eine Frau, die sich gebadet hat. Und die Frau muss so wunderschön gewesen sein, dass dieser gute Mann, dieser König, seine Augen nicht mehr von ihr lassen konnte. Und es ging dann so weit, dass er David entschieden hat, hey, ich möchte ihn in meinem Palast haben. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat sie dann zu sich holen lassen und hat mit ihr geschlafen. Und dann ging das ganze Drama los. Oder eigentlich schon vorher, aber da ging es dann so richtig los. Denn die Bathseba wurde schwanger. Und der David, wie er war, er war halt auch ein Mensch, im ersten Moment versucht es zu vertuschen. Weil er hat dann auch mitkriegt, dass sie verheiratet war und hat diesen Mann ausfindig gemacht, der als Krieger für ihn gedient hat, hat ihn zu sich rufen lassen aus dem Krieg zurück, herzitiert und gesagt, hey, ich schenke dir jetzt eine Zeit mit deiner Frau. Du darfst jetzt zu deiner Frau heimgehen. Aber der Uzia hat das nicht gemacht. Er ist einfach bei den Dienern geblieben und hat da übernachtet. Und der David hat es dann nochmal probiert und gesagt, hey, jetzt geh doch mal heim, schlaf mit deiner Frau und dann bin ich vielleicht raus. Er hat es nicht gemacht. Er blieb bei den Dienern. Und so sah sich der David gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Er hat der Uzia dann wieder ins Gefecht geschickt mit einem Brief für seinen Vorgesetzten, wo darin stand, dass er Uzia genau an der Front hinstellen soll, wo er garantiert getötet wird. Also stand da jetzt Uzia an der Front und tatsächlich, er wurde getötet. Und unser David zu Hause in seinem Palast, Der große König, der gottestreue Mann, hat in kürzester Zeit Ehebruch begangen und Mord. Und als dann die Geschichte weiterging, also der David hat dann die Bathseba geheiratet, wurde natürlich seine Schuld nicht unoffensichtlicher. Und so wurde er darauf hingewiesen, hey David, du hast richtig Mist gebaut. Und als David es einsah, ging er auf die Knie und hat um Vergebung gebeten. Vergebung gebeten, dass doch Gott ihm gnädig sein soll, barmherzig sein soll mit ihm und ihm vergeben für seine Untreue und dass er so einen Riesenmist gebaut hat. Und tatsächlich, Gott hat ihm vergeben. Tatsächlich, Gott, er hat ihn dann auch angenommen und das auch vergeben. Aber das Ganze hatte einen Preis. Weil Gott gesagt hat, hey, du sollst mein Vorbild sein. Und dieses Kind ist nur Grund dazu, dass ich verspottet werde. Deswegen muss ich dir das Kind nehmen. Das Kind, das erste Kind, das muss sterben. Und David hat gefastet und gebetet, aber es hat nichts genutzt, weil Gott einfach gesagt hat, hey, ich vergebe es dir. Aber die Konsequenz, die musst du leider jetzt auch tragen. Die kann ich dir nicht wegnehmen. Es geht da um meine Herrlichkeit und da kann ich keine Ausnahmen machen. Aber Gott blieb ihm treu und schenkte ihm dann später auch noch viele, viele weitere Kinder. Was zeigt uns diese Geschichte, wenn es um Treue geht, um Gottes Treue? Da gab es einen Mann, der alles versucht hat, richtig zu machen. Doch er war nur ein Mensch und er hat einen Fehler gemacht. Aber Gott war barmherzig. Er hat gesagt, meine Treue soll nicht von dir weggehen, sondern ich möchte dir vergeben. Und der Unterschied vom David war, er war nicht nur treu im Gutes tun, sondern er war auch treu in dem, dass er gekommen ist und seine Schuld bekannt hat. Denn das ist das, was ich als Unterschied erkenne zwischen der Treue Gottes und der perfekten Treue, die wir hier auf der Erde versuchen zu praktizieren. Gott will nicht, oder Gott weiß, dass wir nicht immer alles richtig machen. Aber er möchte, dass wir auch treu sein in dem, was wir falsch machen, indem wir immer wieder treu umkehren, dass wir immer wieder treu den Weg suchen, zurück zum Kreuz, zurück zu Gott und sagen, hey, so ist es. Ich bin fehlerhaft und ich habe Mist gebaut. Aber darin möchte ich treu bleiben, immer wieder den Weg zurück zu dir zu suchen, darum zu kämpfen, um die Vergebung und bereit zu sein, es das nächste Mal besser zu machen. Um es zu verdeutlichen, möchte ich euch den Unterschied einfach nochmal aufschreiben. Gottes Treue ist vielleicht manchmal Gottes Treue ist perfekt, aber er weiß, dass unser Versuch, treu zu sein, eben nur ein Versuch ist. Dass wir eben immer und immer wieder scheitern. Und bei Gottes Treue ist auch immer wieder Barmherzigkeit beinhaltet. Eben wenn wir scheitern, dann ist es nicht das Ende. Was wiederum bedeutet, bei Gott, bei Gottes Treue gibt es viele, viele, viele Neuanfänge, viele neue Chancen. Und das Ganze einfach aus einem einzigen Grund, weil Gott getrieben ist von Liebe. Oder noch präziser gesagt, Nächstenliebe. Das beinhaltet die Treue von Gott. Zu wissen, dass unsere Treue manchmal eher einem Versuch ähnelt als der Perfektion. Dass er uns mit Barmherzigkeit begegnen will, uns viele neue Chancen schenken möchte. Einfach aus Nächstenliebe, weil er uns so sehr liebt. Und beim Mensch sieht es dann manchmal eben so aus. Wir suchen die Perfektion. Da ist nichts mit Scheitern. Da wird man eher ausgetauscht. Und wenn man dann mal scheitert, dann haben wir manchmal den Drang, Gericht zu halten. Und zu versuchen, wieder Gerechtigkeit herzustellen. Sei es durch Rache, sei es durch Abservieren. Aber da ist oftmals oder schnell mal nichts mehr mit Barmherzigkeit, sondern dann ist eben ein Feierabend. Was bedeutet, bei uns gibt es, ja, vielleicht gibt es noch eine Chance, vielleicht sogar zwei oder drei Chancen. Aber dann ist oftmals Ende. Und ich habe auch das Gefühl, unsere Treue ist manchmal nicht durch Nächstenliebe geprägt, sondern eher durch Egoismus. Ich brauche die Treue, deswegen lasse ich mich auch zu Treue hinreißen. Ich brauche es, dass Leute für mich da sind. Ich brauche es, dass Leute mir treu sind. Deswegen versuche ich auch treu zu sein. Aber hat vielleicht nicht in erster Linie mit dem anderen zu tun, dass ich ihm einfach was Gutes tun will. Das können wir nicht erreichen, die Perfektion. Aber zu merken, welcher Schatz darin begraben ist, Gott ähnlicher zu werden, indem dass wir einfach einsehen, Treue ist manchmal ein Versuch. Wir scheitern. Aber wir dürfen einlernen, diese Barmherzigkeit, die Gott uns gegenüber entgegenbringt, auch weiterzugeben. Zu vergeben und einfach auch immer wieder auch selber mit sich barmherzig zu sein und sagen, hey, ich habe Shit gebaut, aber ich will zurückkehren, ich will zu Gott zurückkehren, ich will treu bleiben und einfach diese Beziehung mit Gott nicht aufgeben, sondern ich möchte zu ihm zurückkehren und wieder neu durchstarten. Viele Chancen, es ist nicht das letzte Wort gesprochen, wenn es denn mal in die Hecke geht. Und uns einzuüben in der Nächstenliebe. Es macht so viel einfacher, einen anderen einfach zu lieben, wie ihn anzuklagen. Ich durfte es letzte Woche gerade erleben mit einer Freundin, wo ich auch nicht so glorreich in Treue mich profiliert habe und durfte erfahren, wie schön und was für ein Schatz da drin ist, wenn ein Freund auch in dem treu ist und sagt, hey, ich möchte dir vergeben. Es soll weg sein, es soll vergessen werden. Es ist so wahnsinnig schön zu wissen, dass Perfektion nicht das Ende oder die Imperfektion nicht das Ende bedeutet, sondern dass es Leute gibt, die immer wieder bereit sind, mit mir barmherzig zu sein. Und deswegen möchte ich das auch weitergeben. Und dazu lade ich euch ein, darüber nachzudenken, wie ihr treu definiert, wo ihr steht, wie ihr Treue verlangt oder einfordert und wo vielleicht auch ein Umdenken dran ist oder wo ihr den Schatz der Treue neu empfangen könnt. Und ich hoffe, dass ihr mit mir in den Psalm 86, 15 mit einsteigen könnt. Ja, Herr, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott mit viel Geduld und voll Gnade und Wahrheit. Ja, er lässt uns nicht los auf diesem Weg. sondern er möchte mit uns diesen Schatz immer wieder neu entdecken, immer wieder neu polieren und immer wieder neu erfassen. Denn ja, wir brauchen Treue. Aber es ist oft so schwierig, die Treue wirklich auch auszuleben. Und da möchte Gott uns Hilfe schenken, indem er sagt, hey, ich zeige sie dir, die wahre Treue, und gebe die Möglichkeit, sie auch weiterzugeben. Deswegen möchten wir heute Morgen auch einladen, wenn du merkst, ja, hey, es gibt Sachen, da war ich untreu. Da möchte ich irgendwie auch was bereinigen. Da möchte ich auch treu sein, indem ich um Vergebung bitte. Dann lade ich dich ein, heute Morgen einfach an deinem Platz in dich zu gehen, Worte zu finden und einfach diesem Gott zu sagen, wir nennen das hier Beten, dass wir einfach vor Gott ausschütten, was uns bewegt, wo wir auch belastet sind. Nimm das in Anspruch in der nächsten Zeit, in der Lobpreiszeit, dass du echt diese Sachen vor Gott bringen kannst und ablegen kannst und einfach wieder weitergehen kannst auf dem Weg der Treue, der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe.
So, gut, wir sind am Ende vom Gottesdienst, am Anfang, wo mir rausgeht in Alltag und weiterhin Gottesdienst draußen habet in der Woche, egal wo wir sind an unsere Plätze. Und ich hoffe, wir können das alles mitnehmen, was heute jetzt in unsere Herzen erwacht ist, nochmal neu. Und das Thema Treue mitzunehmen und zu merken, einfach Situationen und Stellen in unserem Leben zu merken, wo wir noch mehr vielleicht in die Nähe und in die Nähe Gottes geht, mehr Zeit mit Gott verbringen, um daraus wieder zu schöpfen für unseren Alltag. Und so möchte ich euch nun Segen zusprechen. Dürft ihr aufstehen. Das sind zum einen Worte von Dietrich Bonhoeffer und dann ein Zuspruch aus der Bibel. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen, jetzt und immer da. Der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren. Und so seid gesegnet und behütet. Amen.